um die Wahrheit. Was ist denn wirklich wahr? Und ich würde mir das echt wünschen, dass ich wüsste, was wirklich wahr ist, um die Lage besser beurteilen zu können. Was ist Wahrheit? Pilatus hat sich das auch schon gefragt. Wir wissen das, ich komme gleich noch drauf, dass Jesus die Wahrheit ist. Aber leider werden diese Glaubenskämpfe auch in uns und unter uns Christen nicht so geführt, dass wir gewaltfrei miteinander kommunizieren und sagen, hey, warum denkst du so, wie du denkst? Und ich versuche, dich zu verstehen. Leider kommunizieren wir so miteinander, ich muss dich von meiner Wahrheit überzeugen und bevor du nicht glaubst, was ich glaube, gebe ich keine Ruhe. Da gebe ich mir keine Ruhe und lass mich nicht in Frieden und ich lass dich nicht in Frieden, bevor ich nicht dich von meiner Meinung überzeugt habe. Und sind wir mal ehrlich, das steckt doch alles so ein bisschen in uns drin, oder? Eva hat recht, ich muss dich davon überzeugen, dass das mit den Tests und Masken und überhaupt und in der Bibel und Frauen, Leidenschaft und andere Dinge, ich habe doch recht und du hast Unrecht und meine Wahrheit ist die richtige und das lass dich mal bitte von mir überzeugen. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen und sensibel machen, nicht auf diese Schiene reinzufallen. Ich habe tatsächlich ein Buch von einem Arbeitskollegen empfohlen bekommen. Gewaltfreie Kommunikation. Ich mache immer so ein kleiner Teaser. Und es steckt mehr dahinter, als der Titel vielleicht aussagt. Da steckt so viel Wichtiges, Grundlegendes drin. War ein Jude, kein bekennender Christ, obwohl Bibelverse drin sind. Und es hat mir die Augen geöffnet, wie ich jahrelang kommuniziert habe. Nämlich gewaltvoll. Ich habe Recht, du hast Unrecht und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir die Fresse ein. Kennt ihr das? Ja, so habe ich, vielleicht nicht ganz so brutal habe ich es gelebt. Ja, und ich bin gerade dran zu sagen, hey, welches Bedürfnis steckt hinter deiner Meinung, die du gerade vertrittst? Guck mal, ich habe auch ein Bedürfnis und das steckt hinter meiner Meinung. Ich möchte uns Mut machen, nicht Rechthaber zu wollen, sondern Interesse daran zu sehen, warum der andere so denkt oder agiert, ohne ihn da drin zu interpretieren oder bewerten. Mal völlig wertfrei ins Gespräch miteinander zu gehen. Und dann entdecken wir Schätze im anderen, die wir alleine nicht hätten. Und wenn ihr das auch wollt, dann dürft ihr mal einen Amen heute Morgen sagen. Weil Gemeindegesang ist ja verboten, aber nicht Gemeindegespräch. Oder? Das wäre Gespräche bei den Liedern immer so ein bisschen mit. Ihr habt da schon auch meine Mittel, um da Wege zu finden. Gell? Genau. Summe auch, genau. Also, aber das nur so nebenbei. Dieser Richterstuhl in unserem Herzen, das finde ich immer noch oft das größte Problem. Und lass uns den echt entfernen. Wahrheit. Ja, wir brauchen Wahrheit. Brauchen wir. Und für uns als offene Tür ist die Bibel das Fundament unserer Wahrheit. Unterstrich. Wegweise Fundamente, da steht es als erster Satz drunter. Inspiriert Gottes Schrift, nützlich zur Lehre, fürs Leben, von Gott her kommen, das ist unsere Wahrheit. Und trotzdem passiert es auch uns, dass wir mit der gleichen Bibel, über die gleiche Bibelstelle, völlig unterschiedliche Ansichten haben. Und meine Frau die gleiche Bibelstelle anders interpretiert und auslegt wie ich. Die gleiche Bibel. Das passiert uns hier in der offenen Tür. Wie gehen wir damit um? In der Familie. Das hängt oft mit unserer Prägung zusammen. Selektive Wahrnehmung. Man liest was so, wie man es gern hören will. Auch das gehört dazu. Warum dann Auseinandersetzungen passieren? Kann ein Christ vom Glauben abfallen? Wenn ich so die Frage mal hier reinwerfen würde, wer glaubt daran, dass ein Christ vom Glauben abfallen kann? Machen wir auch so schön eine Umfrage. Hand hoch. Okay. Gibt es jemanden, der glaubt, nee, wenn jemand mal wirklich Christ geworden ist, der kann nicht mehr vom Glauben abfallen? Gibt es da auch jemanden, der das für möglich hält? Also ihr dürft euch outen. So, genau, da geht es nämlich schon los. Ja, wenn jemand wirklich beim Glauben war, also hat er wirklich geglaubt, wenn er abfällt hinterher, oder war der gar nie wirklich davon überzeugt, oder ihr habt daheim ein Dogmatikbuch, so fett, von Ditzinger. Die besten Theologen haben zu dieser Frage jeder seine Lieblingsbibelstelle und argumentiert von einer anderen Seite her. Ich habe euch keine Antwort drauf. Die besten Theologen haben sie nicht. Es gibt Bibelstellen, da lässt sich raus, ja, man kann abfallen. Es gibt Bibelstellen, da lässt sich raus, nein. Niemand kann mich aus Gottes Hand reißen. Ja, kann ich aus Gottes Hand rauslaufen? Und das ist alles gar nicht schlimm. Wie gehen wir damit um? Im Gespräch miteinander. Das ist für mich die entscheidende Frage. Ja? Und wisst ihr, was in der Bibel kulturell bedingt gut oder schlecht war, wissen wir heute oft auch nicht, wenn man die Bibel lesen. Ja? War das jetzt gut, dass der Abraham zwei Frauen hatte mit dem Mägde noch irgendwie Zeug? Das schaut ja auch in der Bibel. War das jetzt gut? Oder hat sich da die Kultur zum Guten weiterentwickelt? Und wir haben heute Ein Mann, eine Frau, wobei das war ja auch schon mal Vergangenheit. Wir sind heute in ganz andere Gespräche drin. Also was ist in der Bibel kulturell gut und wichtig? Was war damals schon schief? Wo haben es weiterentwickelt? Was ist eine ewige Wahrheit in der Bibel? Die Frage müssen wir uns stellen. Aber immer im Gespräch der Erörterung. Die Frau schweige in der Gemeinde. Paulus, wie hast du das gemeint? Wir haben ja mehr Frauen, die predigen, als Männer gehabt letztes Jahr. Ja? Sind wir jetzt an der Irrlehre aufgesessen oder hat der Paulus vielleicht eine Gemeindesituation korrigiert, ganz spezifisch? Und wie war die Kultur damals mit Frauen im Gottesdienst? Da müssen wir tiefer reingehen, als nur pauschal einen Vers nehmen und sagen, so ist es. Und dazu mache ich uns Mut, diesem Kampf um die Wahrheit nicht die Waffe gegeneinander zu schmieden, sondern miteinander im Gespräch zu sein. Das wird entscheiden, ob wir als Gemeindefamilie Verbindung tiefer graben oder wir polarisieren und Distanz fördern. Deswegen ist mir das heute irgendwie so wichtig, auch von Gott her. Besonders dann, wenn gesellschaftliche und theologische Dinge bei uns zusammenkommen, immer mehr. Jesus ist die Wahrheit in Person. Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und wir brauchen als Gemeinde wirklich eine Wahrheit, auf die unser Glauben steht. Eine verlässliche Wahrheit, die ja unser Miteinander definiert. Wir brauchen als Gemeinde eine Wahrheit als verlässliches Fundament. Auch eine Wahrheit, wo man die Fahne hochhaltet, oder? Vielleicht kommt der Tag, wo man die Fahne echt hochhalten müssen vor die Wahrheit, die wir für richtig sehen. Und ja, wir müssen uns auch die Frage stellen, wann es so weit ist, und der Bonhoeffer das mal ausdrückt, dass ich den Stecker in die Speiche eines Wagens reinstecke, damit der Wagen zum Stoppen kommt, bevor er eine ganze Menschenmenge tötet. Die Frage ist nur, wann ist es so weit, dass wir für unseren Glauben nicht mehr passiv Dinge umsetzen, sie für gut oder schlecht halten, sondern tatsächlich sagen, jetzt geht es an unser Eingemachtes. Jetzt geht es nicht mehr an ein Versammlungsverbot, das für alle gilt, sondern da geht es um unseren christlichen Glauben mit seiner Grundwahrheit. Und dann stellt sich die Frage, wann ist das soweit und wie kämpfen wir dann? Und wie halten wir die Fahne hoch? Und auch darüber müssen wir immer im Gespräch sein. Wenn es um Wahrheit geht, dann ist mir auch noch ein Aspekt wichtig, nämlich das Wort Demut. Im Zusammenhang mit der Wahrheit ist Demut für mich auch die eigene Sicht und Überzeugung der Wahrheit, immer wieder hinterfragen zu lassen, von Menschen, im Gespräch miteinander, aber auch besonders vom Heiligen Geist. Er ist der uns in alle Wahrheit leitet, er ist der Geist der Wahrheit. Und die Frage ist, will ich mich denn vom Heiligen Geist in alle Wahrheit führen lassen? Wenn dann zwar so gesagt man wollte, oh, da ist Erfüllung vom Heiligen Geist, da bricht jemand aus in Tränen, weil ihn der Heilige Geist berührt, aber wenn er sagt, du Peter, deine Ansicht über das Thema, ich bin da nicht so ganz einverstanden, das ist ein bisschen weit weg von meiner Wahrheit. Der Heilige Geist wird dich nur in Wahrheit führen können, wenn du dich führen lassen willst. Und es braucht eine tägliche Entscheidung, auch innerlich auf die Knie zu gehen, Buße zu tun, umzudenken, wo er sagt, ich sehe es aber anders wie du, Peter. Und der Heilige Geist ist der, und das ist ganz toll, im Johannesbrief habe ich den Vers gefunden, er hat ja nicht nur ein Evangelium geschrieben, sondern einen ganz wertvollen Brief. Da schreibt Johannes, euch aber hat der, der heilig ist, nämlich Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr alle nötige Erkenntnis. Also um Erkenntnis der Wahrheit zu bekommen, brauchen wir diesen Heiligen Geist mit seiner Salbung der Wahrheit. Und die Zusage hier ist, er ist da, er ist euch gegeben und es ist euch möglich. Das ist die Ermutigung in diesem Vers drin. Und unser Job ist es, auf die Füße zu gehen, auf die Knie immer runter zu gehen, innerlich und zu sagen, okay, führe mich in alle Wahrheit. Und wisst ihr, jede Predigt ist letztendlich ein Versuch, der Wahrheit Gottes in der Bibel auf die Spur zu kommen, sie zu ergründen und dann in so einer Predigt sonntagmorgens oder in einer Kleingruppe oder wo auch immer zur Entfaltung zu bringen. Jede Predigt oder auch euch, wenn ihr eure Bibel lest, ist letztendlich ein Kampf um die Wahrheit. Ist dieser Glaubenskampf, und zwar dieser Kampf, was ist wirklich wahr? Und Paulus schreibt tatsächlich, er hat eine ziemlich militärische Sprache gehabt zu seiner Zeit, da war das einfach gang und gäbe, Siegpreis und lauft und sportlich und Militär und man kann das als Christ oft falsch verstehen, deswegen ist ganz wichtig, welcher Kontext er meint. Er schreibt an Timotheus, seinem Sohn, kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und gewinne den Siegpreis, das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Kämpfe, Timotheus, den guten Kampf des Glaubens. Ja, aber wie sieht er jetzt aus? Indem ich auf die Straße gehe, indem ich wie die Kreuzritter nach Jerusalem gehe und die heilige Stadt. Und von was spricht denn Paulus hier? Und wenn man seine Schriften anschaut, dann spüren wir ganz deutlich und sehen den roten Faden, dass es ein geistlicher Kampf ist. Dass sich zuallererst mal in der unsichtbaren Welt austobt. Dass es ein Kampf wirklich um die Wahrheit Gottes ist. Und sein zweites Bild, nämlich die Waffenrüstung, macht uns dann deutlich, mit was wir denn zu kämpfen haben. Ja? Und könnt ihr mal Epheser 6 ein bisschen lesen. Ich habe uns ein paar Verse mitgebracht, den kompletten Abschnitt. Da schreibt Paulus, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut. Also nicht gegen deinen Nächsten in der Nachbarschaft, auch nicht gegen jemand aus einer anderen Glaubensrichtung. Das ist nicht unser Kampf gegen Menschen. Sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Und erzählt er das auf, was da alles kommt. Und das kann einem zuerst mal Angst machen. Aber wir haben Jesus auf unserer Seite. Aber darin liegt unser Kampf. Ja. Und dann beschreibt er, mit was uns der Teufel angreift. Wenn wir schon von diesem Thema haben, dass wir angegriffen werden. Es sind die Pfeile des Satans. Schreibt hier deutlich, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr den Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Vielleicht kennt ihr den Abschnitt von der Waffenrüstung. Gegen was kämpfen wir in diesem Glaubenskampf? Es ist der gleiche Kampf, den Adam und Eva im Paradies hatten. Vielleicht kennt ihr es noch von meiner Predigt im letzten Jahr. Nämlich dieser Kampf um Lüge und Wahrheit. Und die feurigen Pfeile des Teufels, weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Ne? So der Typ da, und dann schießt er, da sind wir so Herr der Ringe drin. Ne? Wir sehen die Elfe durch die Gegend, auf seinem Skateboard geht er da runter an der Treppe. Die Szene ist genial, oder? Und dann haut er einem und der anderen nächsten von den Orks um. Das ist so meine Lieblingsszene, ja, mit Pfeil und Bogen. Mit was schießt der Teufel gegen uns? Feurige Pfeile, ja. Für mich sind es hauptsächlich echte Lügen. Genau diese Zweifel, diese Verdammnis, diese falsche Wahrheiten über mich, über Gott, über den Nächsten. Und das sagt der Paulus, es gibt nur ein Mittel in diesem Glaubenskampf, um dich vor diesen Lügen zu schützen, um sie auszulöschen, um sie unwirksam zu machen, diesen Lügen des Teufels. Ergreife den Schild des Glaubens. Und es ist für mich, ergreife die Wahrheit in Gottes, mach sie zu deinem Glauben, damit du gegen die Lügen des Teufels gewappnet bist. Die Lügen, die er auffährt gegen dich und mich, gegen unsere Identität, wer wir sind in Christus. Die Lügen darüber, wer Gott für uns ist. Und darin besteht unser Glaubenskampf. Nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Und wir kommen immer von der Siegerseite aus dessen, der die Wahrheit ist. Und das ist ganz wichtig. Wir kommen nicht auf einer Ebene mit dem Satan, sind wir nicht. Wir sind versetzt in das Reich seines Sohnes. Wir sind Gottes Hausgenossen. Und von der Position aus gehen wir in diesen Glaubenskampf um die Wahrheit. So, keine Angst, das war nicht die Einleitung, das war der erste Teil der Predigt. Und es war mir irgendwie wichtig, so der Zusammenhang mit dem, was gerade passiert. Auch wie gehen wir damit um? Um was geht es wirklich in Glaubenskämpfe? Einfach da haben wir ein bisschen eine Grundlage nochmal zu legen für dieses Verständnis. Genau, im zweiten Teil möchte ich reingehen und tatsächlich an einem Thema den Glaubenskampf aufnehmen heute Morgen und diese Pfeile des Teufels, die er gegen uns schießt, auslöschen, nämlich einen ganz bestimmten Pfeil, und dazu holen wir uns eine Wahrheit aus dem Wort Gottes raus, die lesen wir im Römerbrief. Also wir machen jetzt so ein bisschen einen Schwenk und sagen, okay, was sind die Pfeile des Teufels? Ja, vor Weihnachten war das so ein Pfeil aus dem gesetzlichen Denken raus, du musst dir die Liebe Gottes verdienen. Du musst noch ein bisschen was tun, um von Gott geliebt zu sein. Und die Wahrheit, letztes Jahr, die war ganz klar, Gott liebt dich aufgrund des vollbrachten Werkes von Jesus bedingungslos. Bedingungslos geliebt als Geschenk des Vaters durch Jesus. Und mich bewegt es immer noch. Und von dem aus gehen wir heute den nächsten Schritt, so der zweite Angriff und die zweite Wahrheit. Und jetzt gucken wir uns den Bibeltext miteinander an. Römer 8, Vers 31 bis 34. Paulus sagt dort, und er schreibt, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Fragezeichen. Lässt man nicht weiter, macht mir hier Stopp. Also Paulus zieht hier im Römerbrief wie so ein Resümee aus allem, was er bislang geschrieben hat. Wenn man das jetzt alles betrachtet und dann lässt man den Römerbrief durch, da geht es um, wie werde ich gerecht vor Gott. Meine sündhafte Natur, sie stirbt mit meiner Taufe. Ich stehe auf zu neuem Leben. Ich bin mit Christus gerettet. Das Alte ist vergangen. Und er bringt im Römerbrief so die ersten 8 Kapitel, geht er exegetisch unsere Heilsgeschichte durch. Und dieser Kampf um die Wahrheit, wie werde ich gerecht vor Gott? Dass ich mich nicht mehr verdammt fühle. Wie ist dieses Leben im Geist? Und dann sagt er an der Stelle, wenn ich das jetzt alles betrachte, was können wir jetzt noch sagen? Und dann sagt er, wenn wir das alles angucken, dann steht da eine Wahrheit. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat da nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Ja, Gott selbst erklärt sie für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und es kommt und er tritt für uns ein. Und das ist die Wahrheit, die ich euch heute Morgen mitgeben möchte und euch ermutigen möchte, zurüsten möchte für diesen Kampf um die Wahrheit, für diesen wirklichen, eigentlichen Glaubenskampf, den man nicht gegen Menschen oder andere Religionen führt, sondern gegen diese Lügen des Teufels, dass wir gewappnet sind in diesem Kampf. Und diese Wahrheit von Paulus heißt, Gott ist für dich und Jesus tritt für dich ein. Punkt. Und es steht felsenfest. Da gibt es nichts zu rütteln. Und trotzdem kommt der Teufel jeden Tag um die Ecke und rüttelt an dieser Wahrheit in dir. Und wir lassen das nicht mehr zu, oder? Heute Morgen ergreifen wir dieses Schild des Glaubens und löschen diesen Pfeil aus des Teufels. Warum ist mir diese Wahrheit, die so einfach ist, so wichtig? Warum sind mir die einfachsten Dinge im Leben die wichtigste? Weil sie unser Leben grundlegend beeinflussen. Ob wir diese Wahrheit glauben oder nicht, dass Gott für uns ist, für dich ist, das wird absolut beeinflussen, wie dein Leben in der Nachfolge aussieht. Ob das ein ständiger Kampf in der Verdammnis ist oder ob das dir eine Freiheit bringt, dass du weißt, Gott ist für dich. Und auch im Jahr 2021 wird einiges kommen und passieren, wo du denkst, ist Gott echt für mich? Das werden Situationen sein von außen, wo du denkst, ist Gott noch für mich? Es werden Stimmen von außen sein, ist Gott noch für mich? Und manchmal ist die eigene innerste Stimme, die eigene, bis jetzt war echt ohne Verwechslung der Worte, gell? Manchmal ist die eigene innere Stimme die lauteste und die schlimmste, die sagt, ist Gott echt noch für mich? Wie es so Tage gäbe, auch im nächsten Jahr, in diesem Jahr, wo schwierige Situationen in unser Leben kommen. Beruflich, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie euch das Ganze gerade betrifft, wirtschaftlich. Da wird manches kommen, vielleicht auch familiär, wo du denkst, ist jetzt alles gegen mich? Vielleicht kommt im nächsten Jahr irgendein Verlust von irgendwas, keine Ahnung, und du denkst, also wenn Gott für mich ist, wieso passiert mir das dann? Wisst ihr noch so ein bisschen wie, wenn Gott mich wirklich liebt, kann dann das sein in meinem Leben? Vielleicht läuft manches auch in 2021 einfach nicht rund. Vielleicht auch gesundheitlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und dann kommen die Fragen, ist Gott wirklich noch für mich? Ist das ein theoretischer Käse, der hier in Römer 8 steht? Von was ist dort? Ist der Paulus ein Traumtänzer? Ein Schaumschläger? Oder wer ist er? Und wisst ihr, ohne ein schlechter Prophet zu sein, gar nicht. Aber wir sind nüchtern und ehrlich in der Welt unterwegs. Es werden auch Menschen kommen, die vielleicht gegen dich sind. Ich kann dich überhaupt nicht ausstehen. Seit du bei mir im Team im Geschäft bist, habe ich gedacht, hey, also pff, mit alle komme ich gut aus, aber mit dir nicht. Vielleicht kommt dein eigener Ehepartner gegen dich, deine Kinder, du verstehst dich auf einmal nicht. Du wirst vielleicht kritisiert, in Frage gestellt, vielleicht werden wir sogar bloßgestellt und denkst, Gott, du bist für mich? Wo zeigt sich denn das bitteschön? Und vielleicht gibt es auch Tage, wo tatsächlich deine eigene innere Stimme die schlimmste ist. Und du hast echt einen Case baut. Also ich baue immer mal wieder einen Käse. Und dann merkst du und dann spürst du, oh Kacke, das ging völlig daneben. Und der beste Spiegel ist immer daheim die Ehefrau, die einem das dann widerspiegelt und sagt, hast du mal wieder einen Alleingang gemacht, Peter? hast mal wieder für dich entschieden und all die Dinge, du spürst, okay, da ist so viel in meinem Leben, was nicht okay ist. Kann Gott echt noch für mich sein? Wenn ich schon nicht mehr für mich bin und die Verdammnis kommt hoch und die Klage kommt hoch und die eigene Verurteilung und die innere Zweifel kommen hoch, kann Gott echt noch für mich sein bei meinem Versagen, bei meinem sündhaften Lebensstil, bei dem, was mir immer wieder passiert, verliert Gott nicht langsam die Geduld mit mir? Ich könnte mir echt gut vorstellen, dass sich Paulus, der diese Verse geschrieben hat, genau das Gleiche gefragt hat. Gott, bist du echt noch für mich? Der hat wahrscheinlich seine Tage nicht an einer Hand abzählen können, wo er im Gefängnis war. Ich war noch nie im Knast. Ich weiß nicht, wie oft der Paulus im Gefängnis war, wie viele Briefe er aus dem Gefängnis rausgeschrieben hat. Der hat Schiffbruch erlebt, Steinigung, Verleugnung, Gemeinde, die rebelliert haben, wo er echt Mühe gehabt hat, die irgendwas glaubt haben, die sich haben verführen lassen. Der hatte eine Mühe, der hat wahrscheinlich irgendwas gesagt, Gott, bist du echt noch für mich bei all dem, was ich erlebe? Und dann schreibt er diesen Brief. Vielleicht sich selber, vielleicht aber auch ganz bewusst dieser Gemeinde, wo er sagt, hey, egal wie du durch dein Leben gerade gehst, wie viel Mühe, guck mein Leben an, mit Schiffbruch, mit allem. Und ich lebe noch, sagt er in einem anderen Brief. Und hurra, ich lebe immer noch. Und dann zieht er das Resümee und dann sagt er uns heute, wenn Gott in meinem Leben und mir schon so viele Dinge passiert sind und ich ausspreche, Gott ist für uns, dann darfst auch du heute hier im Gottesdienst und ihr daheim, wo ihr das anhört, dann dürft auch ihr für euch sagen, ja, trotz allem und in allem, was in meinem Leben passiert, ist diese eine Wahrheit gültig. Und ich lasse mir von keinem Teufel, von keinem Umstand, von keinem Menschen rauben. Gott ist für mich. Und wisst ihr, er begründet es, und das ist mir ganz wichtig heute Morgen, nicht, weil Gott halt alle fünf gerade sein lässt. Weil Gott halt ein bisschen drüber wegsieht, dass ich kein so ein ganz guter Typ bin, wie ich selber das gern wollte. Er begründet es seiner ganzen Theologie in dem, dass Jesus Christus für uns alles erfüllt hat, was es braucht, damit Gott für uns ist. Gott hat sich durch das Opfer seines Sohnes, ihr könnt das lesen, in Christus ist er für uns gestorben. Mehr noch, Jesus ist für uns auferweckt, um mit ihm uns alles zu schenken. Dass Gott für uns ist, ist ein Geschenk. Ein Gottfakt in diesem neuen Bund, ein Geschenk des Gnadenaktes Gottes. Nicht, weil wir irgendwie toll sind oder das verdient hätte, dass Gott für uns ist. Wir haben es nicht verdient. Demut heißt, ich habe es nicht verdient. Aber Demut nimmt dieses Geschenk im Glauben aus seiner Hand und sagt, Gott sei Dank, Gott, bist du für mich. Nicht wegen mir, sondern wegen Jesus. Amen. Und das ist die gute Botschaft von heute Morgen. Warum du aussprechen kannst, Gott ist für mich. Und die gute Botschaft, dass Jesus jetzt gerade für dich eintritt, genau dann, wenn vielleicht mal was schief geht, genau dann, wenn dich dein eigenes Herz verurteilt, und das schreibt Autor Johannes in seinem Brief, wenn uns unser eigenes Herz verurteilt, ist Gott doch größer wie unser eigenes Herz und vergibt uns. Und das ist die gute Botschaft heute Morgen. So eine Abschlussfrage, bevor wir dann zum Schluss der Predigt kommen ist, was bedeutet denn das jetzt alles nicht? Welche falsche Schlussfolgerung sollten wir hieraus nicht ziehen? Bedeutet nicht, dass man zu überheblich wird und denke, hey, Gott ist für mich. Also jetzt zeige ich es der Angelika mal. Ne? Also wenn Gott für mich ist, unser letzter Konflikt war nicht ganz so gut. Ah, Gott ist für mich, jetzt gehe ich mal auf den anderen zu, dass der auch spürt, dass Gott für mich ist. Ja? Und jetzt gehe ich dann mal zu den Buddhisten darüber. Denn jetzt zeige ich mal, dass Gott jetzt für uns ist und überhaupt. Ne? Und nee, dann wären wir am Anfang von den Bildern, die ich gezeigt habe. Das schließt sich vielleicht auch so ein bisschen zu den Glaubenskämpfen. Wenn wir wissen, dass Gott für uns ist, dann bringt es eines in unser Leben. Nämlich diese tiefe Friede, Rebecca. Deswegen passt, ich dachte, die Zeugnisse sind alles so gut. Das Bewusstsein, dass Gott für mich und für dich ist, das führt uns in diese Ruhe und in diesen Frieden Gottes, um jedem Menschen und um jeder Situation, die gegen uns kommt, in einem Frieden und in einer inneren Ruhe entgegentreten zu können. Dazu führt uns dieses Bewusstsein, Gott ist für mich und Jesus tritt für mich ein. Weil die Wahrheit ist, dass der andere von Jesus genauso geliebt ist. Und dass es nicht darum geht, mit einem falschen Stolz oder einer falschen, überheblichen Situation oder innerer Einstellung aus dem rauszugehen. Sondern der Friede Gottes stellt sich ein. dem ihr jeder Unruhe euch im nächsten Jahr begegnen könnt. Es heißt eben nicht, dass wenn Gott für uns ist, dass da niemand, irgendjemand mehr gegen uns sein wird. Es kann uns niemand mehr verklagen, das steht hier. Wenn uns jemand verklagen will und der Teufel ist der Verkläger der Brüder und will uns schuldig sprechen, dann dürfen wir sagen, wir sind vor Gott gerecht gemacht, weil Jesus für uns eintritt. Aber lasst ihr nicht durch eine Situation den Frieden rauben. Dass Gott für uns ist, heißt nicht, dass nicht einmal Menschen gegen dich kommen können. Aber du hast eine innere Überzeugtheit, dass Gott für dich ist und du da durchgehen kannst, ohne dass es dich umhaut und du in Zweifel gerätst. Es ist eine Ermutigung, dass egal was gegen dich kommt, du standhaft bleiben kannst in deinem Glauben, in deinem Bewusstsein und Gott ist immer noch für mich. Job verloren? Scheiße. Gott ist immer noch für mich. Ich zweifle nicht mehr dran, egal was passiert. Gott, du bist für mich. Und es wird die Kraft sein, da durchzugehen, wo man vielleicht noch durchgehen müsste, als Person, auch als Gemeinde. Das war meine Botschaft für heute Morgen. Und jetzt möchte ich noch eine Einladung aussprechen. Mehrfache Einladung. Eine Einladung der Stimme des Vaters, der Vater aller Vaterschaft ist, von dem die Bibel spricht, dem Vater der Wahrheit, ihm zu glauben und nicht mehr dem Teufel, der in der Bibel als der Vater der Lüge beschrieben wird. Deswegen ist es ein roter Faden mit Wahrheit, Lüge und Glaubenskämpfe. Und ich habe der Madeline früher immer aus nicht wie bei Räubers vorgelesen und ich habe heute Morgen ganz bewusst dieses Bild hier gesucht, als der Tom nach dieser kaputten Uhr, die von der Wand geflogen ist, er das nicht sagen wollte, er sich versteckt hat, als er irgendwann auf dem Schoß beim Papa war. Und auf dem Schoß von Papa hören wir die Wahrheit. Ich möchte uns einladen, auf dem Schoß von Papa diese Wahrheit heute Morgen zu hören. Ich bin für dich, weil ich mich in Jesus für dich entschieden habe. Und er eintritt für dich. Ich bin echt für dich. Ich möchte euch einladen, nicht stupide einfach nur zu proklamieren, ja Gott ist für mich, sondern möchte euch einladen, euch diese Wahrheit immer wieder zuzusprechen. Dass euer Herz es irgendwann glaubt. Dass euer Herz in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit kommt. Und ihr dann irgendwann im Glauben sagen könnt, oh ja, und Gott ist für mich. Und ich glaube das und ich stehe da drauf. Und dann möchte ich euch einladen, ein Lied jetzt mit einfach zu hören, vielleicht mitzusummen. Ich glaube fast, es einfach mal anzuhören. Ein Lied, das mich daheim oft zu Tränen bewegt hat in der letzten Zeit. Und in diesem Lied heißt es wirklich, er ist für dich. Er ist für dich. Er ist für dich. Und ich möchte noch was Persönliches einschieben. Ich überlege, ob ich es vorher im offenen Mikro sage, aber ich glaube, jetzt passt es besser. Seit meine Tochter auszog ist, haben wir die besten Gespräche über Glaube und andere Dinge. Und wo sie dann vor kurzem bei uns war, hat sie echt gesagt, Mensch Papa, ich habe so Mühe mit dem Heiligen Geist, ich spüre den oft nicht, ich spüre Gott oft nicht. Und als ich darüber nachgedacht habe, dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich glaube, dass wir Gott oft deswegen nicht spüren, weil wir den Schmerz unseres inneren Zerbruchs nicht zulassen wollen, weil man irgendwie immer noch eine Schutzmauer um Gott herum unser Herz baut und Gott nicht zu unserem Herzen durchdringt, weil man manchmal die Liebe, die mit einem Schmerz verbunden ist, dadurch blockiert. Und wisst ihr, das kostet mich echt Überwindung zu heulen. Weiß nicht, wie es euch geht. Ob ihr Heulsuse seid, manche sagen, ich bin ganz nah am Wasser baut. Ihr habt so mal gedacht, Madeline, vielleicht ist mal dran, dass du deinen Schmerz zulässt, um Gottes Liebe spüren zu können. Und wir wollen seine Liebe, aber wir wollen den Schmerz nicht. Wir wollen seine Liebe spüren, aber sind nicht bereit, die Mauer um unser Herz herum zu schützen. Und ich weiß nicht, vor was du dein Herz vielleicht beschützen willst. Aber ich möchte es uns einfach weitergeben, auch wenn man es vielleicht gleich das Lied hört und ihr das daheim mitnehmt und immer wieder bewegt. Wenn ihr spürt, eigentlich könnte ich jetzt heulen. Überwindet es und lasst es einfach zu. Im tiefsten Schmerz ist die Möglichkeit, seiner tiefsten Liebe zu begegnen. Fürchtet euch nicht vor dem Schmerz, den ihr vielleicht über euch selber spürt. Fürchtet euch nicht vor dem Schmerz, sondern lasst ihn zu, dass er ihn spürt und ihr werdet eine Dimension seiner Liebe spüren, die ihr vielleicht so bislang noch nie erlebt habt. Und Vater, darum bete ich jetzt, ihr könnt noch schon nach vorne, Rebecca, darum bete ich jetzt wirklich, Herr, wenn wir einfach auf die Worte hören, die du in deinem Wort uns zugesagt hast, dass du für uns bist, weil du dich in Jesus für uns entschieden hast. Vater, dass da, wo wir einen tiefen Schmerz haben, weil unsere Seele verletzt wurde und weil wir enttäuscht sind, vielleicht sogar von dir. Wo wir enttäuscht sind, weil wir im Leben Dinge erfahren haben, wo wir gedacht haben, wie kannst du noch für uns sein? Wie kannst du echt noch für mich sein, Vater, wenn mir diese Kacke im Leben passiert? Vielleicht ein Verlust, vielleicht eine Angst, eine Enttäuschung, eine Verletzung, die dir passiert ist. Und der Schutzmantel um dein Herz rum hindert dich dran, diese tiefe Liebe und diese tiefe Wahrheit aufzusaugen. Vater, ich bete, dass du heute Morgen uns die Kraft schenkst, diesen Schmerz zuzulassen, um deine tiefe Liebe und deine tiefe Wahrheit aufzunehmen. Und ich möchte dich echt einladen, wenn du heute hier bist oder auch daheim vor den Bildschirmen, wenn du uns zuschaut, vielleicht innerlich wirklich, wenn ihr das wollt, in freier Entscheidung, zu sagen, Vater, du darfst mein tiefstes Herz berühren. Ich möchte den Schmerz, den ich noch spüre, in meinem Leben zulassen, um deiner Liebe zu begegnen, um mich von deiner Liebe tief berühren zu lassen, um mich von dieser tiefen Wahrheit berühren zu lassen, dass du für mich bist. Dass du für mich bist, dass du mich geliebt hast, als ich noch ein Sünder war, als ich dich noch nicht mal gekannt habe. Dass du für mich bist, weil du deinen Sohn für mich gegeben hast. Weil mir in Jesus alles geschenkt ist, danke, Vater, dass du für mich bist. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt wirklich unter uns wirkst und dass du jedem das austeilst, was er heute Morgen braucht. Er ist für mich.